Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Stopp, Blob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico. Hallo Nico.
Hi, grüß dich.
Wie geht's dir hier bei diesem heißen Wetter?
Ja,
es sind jetzt hier gerade, glaube ich, 33 Grad.
Genau, es sind ja gerade hier Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, diese unglaublich heißen Tage. Ja, also ich sag mal so, draußen rumlaufen und so macht keinen Bock, ist einfach mir zu heiß. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht hitzeempfindlich, aber ist schon ordentlich heiß hier gerade bei uns im Büro. Knallt jetzt schon ordentlich rein. Da frage ich dich jetzt auch mal direkt. Mich fragen immer ganz häufig dann so Leute nach einem Mähenspiel, nach dem Tennis, oh, wie könnt ihr denn da so auf dem Tennisplatz bei der Hitze spielen? Und ich sage immer, ja, das ist schon natürlich krass und es ist schon hart dann auch, wenn es so richtig heiß ist. Aber ich finde, auf dem Tennisplatz, wenn man sich so bewegt, ist es nicht so schlimm. Ich finde es teilweise schlimmer, wenn mich jetzt einfach jemand genauso in meinen normalen Straßenklamotten draußen hinsetzen würde und sagen, ja, guck mal jetzt hier zu bei 38 Grad. Das finde ich viel schlimmer. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch bei Hitze gut Sport machen. Klar, hinterher merkt man es dann. Ne? Das unterschätzt man dann vielleicht so ein bisschen. Aber in dem Moment ist es auf jeden Fall deutlich besser zu ertragen, als einfach nur am Platz zu stehen in der Sonne oder rumzusitzen. Das ist viel, viel schlimmer auf jeden Fall. Das kann ich total verstehen.
Richtig. Genau, aber Thema heute soll ja nicht das Wetter sein.
Vielleicht kurz, denn in Cincinnati, es läuft ja gerade, ist ja auch sehr, sehr schwül. Man sieht man, wie die Spieler schwitzen und sind komplett, also es muss sehr heiß sein dort, weil die haben auch dann immer Eishandtücher und Klimaanlage auf dem Platz.
Ja, ich habe auch schon Ausschnitte gesehen, jetzt der Franzose Arthur Rinderknecht, der irgendwie zusammengebrochen ist.
Ja, dann auch noch Kommissana, also viele hatten Kreislaufprobleme.
Ja, ich glaube, es ist dann die Kombination aus, wenn es dann sehr schwül ist, so erdrückend ist.
Ja, sie sind auch komplett nass geschwitzt. Also ich habe auch Videos gesehen von Zverev, sein T-Shirt war wirklich komplett nass. Ja, aber wie du schon gesagt hast, darum sollte es gar nicht großartig gehen, sondern wir wollten ja, da wir nach so langer Zeit erstmal in der letzten Folge über unsere Mediensaison gesprochen haben.
Richtig. Und
jetzt wollten wir einfach mal so für uns die interessantesten News aus der Tenniswelt.
Genau, wir haben ja eigentlich nach Wimbledon haben wir ja gar nicht mehr so viel über das aktuelle Geschehen gesprochen. Liegt ja auch daran, weil es so, sag ich mal, für die Top-Elite vielleicht so ein bisschen so eine kleine Sommerpause ist, wenn man das überhaupt bei diesem verrückten Turnierkalender noch sagen kann. Dass es so eine kleine Sommerpause ist. Zumindest haben auch ein paar Topstars sich eine längere Pause gegönnt. Es gab ja so ein paar, es geht ja dann los nach Wimbledon eigentlich wieder klassisch auf die Hartplatzsaison, aber auch immer wieder eingeschoben so nochmal so eine verspätete Sandplatzsaison.
Ja.
Ja, vielleicht kann man das so aus der Vergangenheit sagen, die Sandplatzsaison nach Wimbledon war immer so ein bisschen für die zweite Garde.
Ja.
Und jetzt auch Spieler wie beispielsweise, war ja immer häufig Thema, Zverev, der früher dann in Hamburg nicht gespielt hat, weil das ja der späte Termin war noch vor Jahren, der dann nicht auf Sand zurückkehren wollte, der ist dann sofort auf Hartplatz. Das heißt, so die erste Garde bereitet sich halt vor auf Toronto.
Washington ist nämlich das erste kleinere Turnier.
Das erste kleinere, aber dann halt auf die Tausender Washington, was rede ich denn da, Toronto.
Und Cincinnati.
Und dann Cincinnati, weil es dann schon Richtung US Open geht.
Genau.
Ja, aber so ein paar kleine Turniere haben wir. Also ich meine, ist ja beispielsweise jetzt Alex de Minaur hat das Spiel in Washington gewonnen, seinen ersten Titel des Jahres. Ja, muss man ja auch sagen, der ist ein Spieler, wo ich immer sage, für mich unglaublich. Er ist einfach unfassbar gut auf den Beinen, aber hat jetzt nicht so den Killerschlag, aber zeigt seit Jahren einfach immer eine Konstanz.
Ja, der ist sehr konstant. Der erinnert mich mal so ein bisschen an David Ferrer.
Ja,
so,
genau.
Kein Killerschlag, guter Läufer. Und ich glaube, keiner will gegen ihn spielen, weil man weiß, es wird ein harter Fight.
Richtig, ja.
Und er ist immer bei allen Turnieren, auf allen Belegen, ist es ein sehr, sehr solider Spieler. Der jetzt wahrscheinlich reicht nicht ganz für den großen Wurf.
Ja, ja.
Aber der ist immer ein Kandidat für Viertelfinale, Halbfinale, auch bei großen Turnieren.
Ja.
Oder halt auch bei solchen kleineren wie in Washington, dass er das gewinnt.
Genau. Also ich glaube, das Washington war ja mit, ist ja ein ATP 500er, war dann das Größte. Nebenher waren ja auch noch andere Turniere, wie jetzt beispielsweise in Kitzbühel, wo wir schon mal uns die Anlage angeguckt haben, oder in Gstaad oder in Bastard. Los Cabos war auch noch, hat auch mal wieder, soweit ich mich richtig erinnere, Denis Shapovalov ein Turnier gewonnen.
Oh, ja.
Kam mal wieder unter die Top 30 zurück. Auch ein Spieler, der jetzt hier seine Punkte holen muss vielleicht auch.
Ja.
Weil es ist ich habe ihn letztens wieder bei jetzt Spielen sehen, jetzt bei den Tausendern, wo wir auch gleich zukommen, Toronto und Cincinnati ist. Hast du ein bisschen Spielen sehen?
Ich habe keinen Ballwechsel von ihm gesehen.
Okay, aber du weißt ja, wie er spielt.
Ja.
Er ist für mich ein unfassbarer Athlet. Das haben wir schon häufig gesagt. Der springt auf dem Platz rum wie ein Flummi und kann eigentlich alles. Hat ja auch so eine krasse Beschleunigung in seinen Schlägen. Aber der hat für mich überhaupt keinen Matchplan. Der spielt Nämlich einfach so genauso wie an Roger Aliassime, die beiden spielen immer den gleichen Stiefel. Die ändern nichts. Ja. Und der könnte eigentlich aus seinem Spiel noch so viel rausholen, so gefühlt, aber irgendwie fehlt ihm einfach so der Matchplan. Und ja, deswegen war er mal ein gehypter Spieler, dass man dachte, der wird sich in Top 10 etablieren. Jetzt ist er wieder zurück in den Top 30. Ich meine, er war vorher auch lange verletzt. Ja, ich bin mal gespannt, wo diese ganze Garde da, ich meine, Tsitsipas auch am Struggeln, kommen wir auch gleich zu, wo die sich am Ende des Jahres alle wiederfinden.
Ja, aber vielleicht noch mal ein Wort dazu, weil das hatten wir ja wirklich schon häufiger, diese Spieler, die sich dann gefühlt nicht weiterentwickeln können. Ich glaube, man muss es vielleicht aber auch so sehen, wenn man jetzt zum Beispiel von Talent spricht, ja, bei Spielern, ja, dann denkt man ja immer in erster Linie daran, dass es irgendeiner, der einen geilen Touch hat und der so ein bisschen verspielt ist, und dann sagt man, boah, krasses Talent. Und manche Spieler haben halt ihr Talent woanders. Keine Ahnung, manche sind zum Beispiel super harte Arbeiter oder im Kopf unglaublich stark, das ist halt dann deren Talent.
Ja, ja.
Und genauso kann es dir an Talent irgendwo fehlen oder an Fähigkeiten. Und ich glaube, genau das fehlt ihnen halt. Also so ein Schapowalow oder so ein Oja. Und die können das nicht lernen. Das fehlt ihnen. Dafür hat er diese unglaubliche Explosivität und diese krasse Athletik, die andere nicht haben, wie jetzt vielleicht beispielsweise Mannarino, ja. Der hat sicherlich nicht die Athletik von einem Schapowalow, hat dafür aber diesen Spielwitz und diese Strategie und versteht das Spiel halt umso besser. Beide tummeln sich ungefähr im gleichen Ranking. Der eine hat für den einen mehr, der andere für den anderen. Ja. Wenn du ganz vorne dabei sein willst, brauchst du halt von allem halt das Beste.
Ja, hast du schön erklärt.
Und die, du kannst halt nicht alles haben, aber in unseren Köpfen ist halt immer drin, ja, talentierte Leute sind halt dann auch so ein Kyrgios, wenn er im Kopf, wenn er mental stark wäre im Kopf.
Ja.
Dann ist aber jemand, den kannst du einen anderen Spieler nehmen, der mental stark ist, aber es nicht so spektakulär aussieht. Der steht genauso da vorne.
Ja, hast schön gesagt, das ist heutzutage, das musst du auf, eigentlich auf jeder Ebene einfach. Wenn du top sein willst, musst du top sein. Und da reicht es halt nicht, wenn du vielleicht bei 5 von 6 Eigenschaften hast, aber die letzte halt dann fehlt, dann bist du halt vielleicht nicht
halt Top 10.
Top
halt
10, einfach, ja.
Genau. Oder vielleicht sogar schon Top 10, aber halt nicht Top 4.
Genau. Ja, bevor wir vielleicht so das Ganze einzuordnen, wir haben ja auch schon letztes Mal so ein bisschen angekündigt, dass da ja auch durchaus bei Alexander Zverev und Tsitsipas vielleicht so die beiden prominentesten Beispiele, so trainermäßig so ein bisschen was passiert ist, bevor wir jetzt einsteigen mit den beiden Tausendern in Toronto und Cincinnati.
Rune auch, ne, der mal kurzzeitig mit Agassi gesehen wurde.
Genau.
Aber lass uns doch mal mit Zverev
anfangen. Lass uns doch mal mit Zverev anfangen. Das war ja unglaublich spannend, weil er hatte ja nach seinem Wimbledon, das hatten wir auch in der Folge ja schon gesagt, dass er da gesagt hat, er hat mentale Probleme, er fühlt sich halt ziemlich allein und allem drum dran und hat dann erstmal eine Tennis-Auszeit genommen, hat dann auch seinen Start, ich glaube, in Start oder in Barstart, ich bin mir nicht sicher.
Ja, eins von beiden.
Von beiden hat er dann abgesagt.
Ja.
Und wurde dann, also völlig überraschend, hat sie sich gar nicht angekündigt, bei der Rafa Nadal Academy in Manacor auf Mallorca gesichtet. Hier auf dem Center Court trainiert und Trainer, oder was heißt Trainer, stand mit auf dem Platz, Onkel Toni.
Und kein anderer aus seinem Team.
Richtig.
Also er war alleine mit ihm.
Also man hat nicht den Zverev Senior gesehen, man hat nicht seinen Bruder Misha gesehen. Und das war ja schon mal auf jeden Fall ein Banger, wo man so gedacht hat und auch alle anderen gedacht haben, oh, ist das was Langfristiges oder was ist das hier gerade? Was waren deine ersten Gedanken, als du das gesehen hast?
Meine ersten Gedanken waren, okay, da scheint sich einer damit irgendwie auseinanderzusetzen, der will was verändern, was verbessern und versucht sich halt Rat einzuholen und ist da vielleicht genau an der richtigen Adresse bei so jemanden. Aber dann ist wieder das, ich glaube, ich habe ich hier auch schon mal gesagt, dass natürlich so ein Onkel Toni halt extrem von seinem Ruf lebt, dass er halt der Trainer von seinem Neffen Raphael war. Und ob man das Ganze nochmal auf jemand anderen übertragen kann, das stelle ich mir halt sehr schwer vor. Also er hat ja auch eine Zeit lang Roger Aliassime trainiert, war dann auch vielleicht mehr in so einer Mentorenrolle, also wurde zusätzlich hinzugenommen, ist dann teilweise auch mit auf Turniere gefahren. Ich glaube sogar, dass er da sein bestes Ranking hatte, Roger Aliassime. Also ich glaube, der hat da sogar die Top 10 geknackt. Also es hat schon was gebracht.
Ja, ja.
Aber das hat man ja so oft, ne? Dass so Trainer, die so lange mit einem Spieler waren, dann glaubt man, die haben unglaubliche Erfolge gefeiert. Der schnappt sich den nächsten und er will das vielleicht 1:1 zu übertragen. Und der Zverev ist gar nicht in der Lage, das zu machen, was der Nadal macht.
Mhm.
Vielleicht ist er aber auch einfach so ein guter Trainer, dass er sich auf den Spieler einlassen kann. Ich weiß es nicht, deswegen können wir es ja nicht beurteilen von außen. Aber deswegen bin ich ja immer so ein bisschen zwiegespalten, ob das dann reicht, nur weil es halt er mit einem Spieler mal so richtig Erfolg hatte.
Ja, ja.
Andersrum oder anderes Beispiel, so ein Trainer wie der Darren Cahill jetzt, der Trainer von Sinner, der hat ja jetzt schon wirklich so viele Spieler gehabt.
Sowohl männlich als auch weiblich.
Die er immer weitergebracht hat und Titel gewonnen hat. Da weißt du so, okay, der kann irgendwie schon bewiesen, dass er sich auf viele Spieler einlassen kann. Klar, irgendwann ist es das erste Mal, dass du dich halt auf einen neuen Spieler einlassen musst und die Chance kriegt er auch oder muss man ihm geben.
Ja.
Aber es ist für mich dann kein Garant, dass man sagt, das wird auf jeden Fall fruchten.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, man muss das abwarten. Also ich glaube, wenn man das auch jetzt so ein bisschen jetzt hinter so die Hintergründe da von dem gehört hat, dass der Toni Nadal jetzt auch nicht groß Interesse hat, wahrscheinlich nochmal viel zu reisen, dass er sich eher vielleicht so ein bisschen als Mentor sieht, der dann vielleicht ab und zu mal hier Tipps gibt und nicht jetzt nochmal mitreisen will. Aber ja, man hat es ja auch gesehen bei Günter Bresnik, ja, ich meine, die Dominik-Thiem-Methode, das Buch, was er geschrieben hat, das hat ja, da war ja irgendwie das Gefühl, das Training sehr speziell auf ihn zugeschnitten und man kriegt ja immer nur mit, dass jetzt diesen krassen Erfolg, Dominik-Thiem, aber das sind ja auch ein paar, die ja auch unter der gleichen Methode trainiert haben, das jetzt nicht so erfolgsversprechend war. Man kann ja jetzt nicht sagen, also, dass man sagt, ich habe ein Einheitsrezept und das passt auf jeden und so sehe ich das auch. Ich glaube, dass sich der Coach halt auch dem Spieler anpassen muss und ich, ja, muss mal gucken, ob in dem Fall von Toni Nadal, ob er das könnte, ne?
Ja, und du hast gerade diese Mentorenrolle angesprochen, also ich bin da überhaupt kein Fan von.
Glaubst du, diese Supercoaches, die dann so ab und zu mal so einen Tipp geben, das funktioniert
nicht? Ich glaube, das reicht nicht, dass du dann einfach so, weißt du, wie man sich das vorstellt, dann ab und zu mal zum Telefon greifst und rufst dann aus Mallorca den Zverev an vor einem US Open Match und sagst dann, ja, spiel mal so, spiel mal so, spiel mal so. Ich glaube, das reicht nicht. Also ich denke mal, der Zverev selbst weiß ja auch, was dem Spiel fehlt. Ja, jeder weiß es.
Ja, ist jetzt nicht so,
er spielt zu passiv, er spielt nicht offensiv genug. In den entscheidenden Momenten spielt er passiv und geht nicht in den Ball rein und geht ran an den Ball, benutzt zu wenig seine Vorhand. Das wissen wir, das weiß er selbst auch. Ist ja die Frage, wieso kann er es nicht umsetzen? Und wie kann man dann irgendwie als Trainer vielleicht darauf einwirken, im entscheidenden Moment auf ihn einwirken, dass er sich traut? Und das ist wahrscheinlich dann im Match, wenn die Situation kommt, dass da einer ist, der sagt, so, jetzt ist der Moment, wo du es machen musst. Wir haben noch darüber gesprochen. Dann glaube ich, reicht es nicht, dass du einfach ein bisschen mit ihm beim Abendessen auf Mallorca sitzt und sagst, ja, du solltest offensiver spielen. Ich glaube, das reicht nicht. Mhm. Ja. Vielleicht hilft es, wenn er nochmal die Worte hört von ihm oder er hatte auch im Interview gesagt, er war dann auch Abendessen mit Toni Nadal und Rafael Nadal und es wäre so inspirierend, mit denen zu sprechen. Glaube ich auch. Aber ich denke, das sind ja keine Geheimnisse, die da jetzt auspacken und sagen, okay, du musst irgendwie den Ball dreimal Cross spielen, einmal Longline und dann bist du unschlagbar, sondern es ist ja offensichtlich, was ihm fehlt.
Ja.
Die Frage ist, wie kriegt er das hin, in sein Spiel einzubauen?
Ja, genau. Also um das dann, du hast schon viel erwähnt jetzt, um zusammenzufassen, es war jetzt so, genau wie du gesagt hast, im Endeffekt, ich meine mich zu erinnern, dass es so war, dass sogar Toni Nadal Zverev kontaktiert hat, er dann nach Mallorca geflogen ist, in der Academy trainiert hat und es kam zu vielen Gesprächen, wo auch Rafa Nadal dabei gewesen sein soll, die teilweise bis spät in die Nacht gingen. Es war sehr inspirierend und er sagte natürlich, ich glaube, das würde jeder von uns unterschreiben, wenn halt Onkel Toni und Rafa reden, dann hörst du zu. Punkt aus, fertig. Für Toni Nadal scheint es aber aktuell so zu sein, dass er sich nicht das vorstellen kann, sein permanenter Coach zu sein. Er hat einfach sehr viele Verpflichtungen auch in seiner Academy, möchte das erstmal nicht, aber wie gesagt, dieses so ein bisschen Mentoring übernehmen, könnte er sich vorstellen. Zverev hat gesagt, er versucht ihn vielleicht zu überzeugen. Es ist so ein bisschen offen geblieben, aber Stand jetzt, man hat ja wieder gesehen, seine Familie ist wieder dabei.
Ja.
Und
Bachinger, sein Sparring ist nicht mehr dabei, sondern wieder Tobias Kampke.
Tobias Kampke hat man auch gesehen in Toronto, beziehungsweise ich glaube auch jetzt in Cincinnati. Ja. Es hat sich jetzt nicht gerade viel geändert und ich glaube, ich kann mir vorstellen, das Team Nadal, nenne ich es jetzt mal alle da, die wissen halt natürlich auch, worauf sie sich einlassen können und wollen und sollen. Ja. Also damit meine ich, dass man halt jetzt nicht so halbherzig macht, sondern die wissen halt, was es bedeutet, also die wissen es halt wirklich aus erster Hand, was es bedeutet, einen Top-5-Spieler zu betreuen. Ja, was für ein Aufwand dahinter steckt und wie viel oder wie wenig Zeit du noch für andere Sachen hast. Und dass sie das vielleicht mit ihren Plänen, gerade bei der Academy, halt einfach das gerade nicht passt, dass es nicht zu vereinen ist. Ja.
Und ich glaube, dass es auch einfach nicht passen würde bei den beiden. Weil man sagt ja Zverev nach, das haben ja auch schon viele Ex-Coaches, die es mal mit ihm probiert haben, bestätigt, dass er immer zu spät kommt zum Training oder häufig und da so ein bisschen nicht so diszipliniert ist, was das angeht. Ja. Lässt die ganz gerne warten. Und gerade so ein Toni Nadal, der ist ja wirklich so ein richtiger Disziplin-Fanatiker, was man da auch im Buch gelesen hat, der den Nadal immer eingetrichtert hat. Disziplin, Disziplin, Disziplin.
Ja.
Und ich glaube, der würde keine 5 Minuten auf den warten, so könnte ich mir das vorstellen, bis dann der Zverev vom Platz kommt. Das heißt, der Zverev müsste sich schon extrem dem Toni Nadal anpassen, Ich glaube kaum, dass der Toni Nadal sich diesen Rhythmus oder diese Art und Weise von Zverev anpassen würde. Ja. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil er so ein Standing hat. Ich glaube, dass du da, dass es eher auf Augenhöhe ist, also mindestens auf Augenhöhe und jetzt nicht, dass der Trainer da dem Spiel hinterher kuscht. Ne? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, aber hast du ein bisschen was von Zverev jetzt schon gesehen in Toronto? Da war er ja im Halbfinale, hat er gegen Khachanov verloren. Hast du jetzt Cincinnati, hat er jetzt auch schon wieder, glaube ich, 3 Runden gewonnen.
Genau, ich meine, gegen Khachanov hat er ja wieder körperliche Probleme gehabt, wenn ich mich da recht erinnere, dass er gesagt hat, dass er sich nicht so wohl gefühlt hat. Ich habe das Spiel gegen Khachanov gesehen im Halbfinale. Es war natürlich super eng. Also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, der dritte Satz war 7-5, 7-6 oder irgendwie sowas.
Hat er sogar Matchball mit dem Netzroller, hat er den nicht gemacht?
Ja, und also ich meine, klar, wir wissen ja alle, das ist ja jetzt ein Thema, er ist nicht nach der Nadal Academy aufgewacht am Montag nach einer Woche Training und hat plötzlich sein Spiel umgestellt, das war ja vollkommen klar. Wenn das so einfach wäre, dann fahre ich jetzt auch morgen zur Nadal Academy und trainiere dann eine Woche, gebe das Geld aus. Das dauert seine Zeit, ich habe jetzt keinen großen Fortschritt gesehen, er spielt nach wie vor, finde ich, seinen Stiefel, gewinnt damit halt auch eigentlich 80% der 50-50 Matches. Ja, gewinnt er, gegen Khachanov hat er es halt jetzt mal verloren, ja, und damit gewinnt er seine Matches. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, weil wir haben jetzt gerade jetzt auch das Match gehabt, Nakashima in Cincinnati gegen Zverev, das hast du ja auch nochmal gesagt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich ärgere mich immer eigentlich mehr über die Gegner von Zverev, wie sie gegen ihn spielen, weil wir hatten schon viele Beispiele, wie jetzt beispielsweise beim Wimbledon der Rinderknecht oder andere, die gezeigt haben, wie man Zverev schlagen kann und ihm mit seinen Schwächen, wie man ihn da schlagen kann, so, wie man ihn richtig ärgern kann. Ja. Aber er muss sein Spiel auf jeden Fall weiterentwickeln, weil er lebt viel, finde ich, von 2 Aspekten. Er kann unglaublich gut sich bewegen oder 3 Aspekte. Er bewegt sich unfassbar gut für seine Größe, antizipiert unfassbar dazu noch, schlägt halt saugut auf. Und er spielt von der Grundlinie einfach bärenstark. Also er macht halt einfach wenig dumme, leichte Fehler. Ja, und das ist so das, was ihn am Leben hält. Ja. Aber gegen einen Sinner oder Alcaraz, die dann halt wissen, wie man ihn ausspielt, reicht das halt nicht mehr.
Aber da können wir ja später nochmal
auf die Matches eingehen. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass der Zverev zumindest mal offen ist für was Neues, ob es dann wirklich passiert. Da zweifle ich auch dran. Ich glaube, er wird immer wieder in dieses Familienkonstrukt zurückfallen und da fühlt er sich sicher und wohl. Da ist er der Chef auch einfach. Er kann da auch bestimmen, wie es halt läuft und was gemacht wird. Und ich glaube, zumindest so von außen, wie ich ihn jetzt einschätze, ist er auch jemand, der ganz gerne die Kontrolle behält und auch gerne das so macht, wie er das möchte. Ja, er möchte, beispielsweise habe ich jetzt auch gesehen, in Cincinnati hat er um 11 Uhr abends nochmal trainiert, Bälle nochmal geschlagen, weil er das nochmal gebraucht hat. Ja, da musst du halt natürlich auch einen Coach finden, der das halt auch dann mitmacht, so ungefähr, klar. Ja, ich bin gespannt. Ein weiteres spannendes Thema, um das mal in dieser Trainer-Dings zu bleiben, ist ja ähnlich fast schon Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, absoluter Downfall für mich, war ja in dem French Open-Finale 2019, müsste das gewesen sein, meine ich.
Gegen Djokovic 2-0 Sätze vorne gewesen.
Ja, genau. Und war ja eigentlich jahrelang immer Top-10-Spieler und ist jetzt eigentlich, ich glaube, aus den Top-10 abgestürzt, aus den Top-30 und läuft seiner Form aktuell komplett hinterher. Ivanisevic, dann sich vom Vater getrennt, Ivanisevic der Coach und jetzt getrennt wieder von Ivanisevic und wieder back to the roots. Vater ist wieder der Coach. Wie ist die ganze Szene, das Ganze für dich? Ich meine, ich möchte nur noch daran erinnern, dass auch Ina Ivanisevic ihn öffentlich kritisiert hat. Von wegen, er hat gesagt, er ist einer der unvorbereitetsten Spieler, die er je gesehen hat, so jetzt sinngemäß, und er will, aber er tut nichts dafür. Öffentlich kritisiert. Dafür wurde er auch von anderen Leuten scharf kritisiert, der Ivanisevic, dass man das öffentlich nicht sagen sollte über seinen eigenen Spieler. Tsitsipas hatte darauf reagiert, hat gemeint, er findet es gut, diese ehrliche Art und Weise, und er braucht es, dass ihn jemand halt irgendwie in den Arsch tritt. Ja, kurze Zeit später haben sie sich getrennt. Und
hat er doch wieder nochmal gegen ihn geschossen, ne?
Ja, genau.
Also ist auf jeden Fall nicht im Guten auseinandergegangen, und dann ist Tsitsipas wieder zurückgekehrt zu seinem Papa, hat groß announced, dass sein Papa ihn wieder trainiert.
Genau. Was hältst du davon?
Ja, also ich finde im ersten Moment natürlich gut, wenn ein Spieler dann mal erkennt, okay, ich muss vielleicht mal was Neues ausprobieren.
Ja.
Und dann gehen die den Weg. Ja, wir waren natürlich nicht dabei, wir wissen ja nicht, was da vorgefallen ist, ne? Und dass dann der Ivanisevic halt öffentlich so über den herzieht und den dann so, dachte ich, als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, hä, was geht denn jetzt ab? Also ist es abgesprochen, ist es nicht abgesprochen, das kannst du doch nicht machen. Und es war ja irgendwie dann klar, dass er sich nicht auf sich sitzen lässt, also dass da ein Bruch ist, wenn du das dem Spieler so direkt ins Gesicht sagst, okay, aber doch nicht öffentlich, ja. Und dann ist natürlich dann immer der erste Weg zurück wieder in den sicheren Hafen, zurück zu seinem Papa. Das ist dann eher so ein bisschen, ah ja, ich habe mir mal was ausgetestet, hat nicht geklappt, ich gehe wieder zurück zum sicheren Hafen.
Ja.
Das glaube ich, das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Der wird damit nicht weiterkommen, der müsste wirklich mal den harten Weg gehen und was ändern wollen. Zu Ivanisevic kann ich noch sagen, ist es auch schon auffällig bei ihm, nachdem er Djokovic trainiert hat, hat er jetzt, glaube ich, die zweite Station, die jetzt so kurz geendet ist. Also ich erinnere mich an Rybakina, das war auch nur eine Woche, da gab es auch einen Vorfall. Jetzt Tsitsipas. Ich frage mich dann einfach nur, reden die vorher nicht? Stecken die nicht vorher mal ab, wie ist die Lage und passt das oder passt es nicht?
Ja, ja.
Also, dass du dann immer dich nach einer Woche direkt trennst oder nach zwei Wochen, ist irgendwie auch ein bisschen eigenartig, muss ich sagen.
Ja, ja.
Und da hat sich ja auch der Muratoglu zu geäußert, dass er das nicht gut findet, dass er sich da öffentlich, dass der Ivanisevic öffentlich über den Tsitsipas so ein Statement abgegeben hat. Und da hat er was Richtiges gesagt. Nämlich, du tust dem Spieler damit ja keinen Gefallen, ihn auf seine Schwächen hinzuweisen und ihm zu sagen, was er alles falsch macht öffentlich und sagen, er ist nicht in der Lage, gut zu trainieren. Dafür bist du ja als Trainer da, um es ihm vielleicht beizubringen. Also der holt dich ja nicht, der Spieler, wenn bei ihm alles super läuft. Ist ja offensichtlich, wenn dich ein Spieler engagiert als Trainer, dann ja offensichtlich, weil gewisse Dinge nicht laufen und du willst daran arbeiten und vielleicht weißt du es als Spieler selbst noch gar nicht genau, was es ist.
Ja, ja.
Und als Trainer musst du ihn vielleicht dann auf dem Weg begleiten und ihn dann auch, wenn dir Sachen auffallen, die nicht passen, halt dahin bringen, dass die dann passen. Also das ist ja die Aufgabe von dem Trainer. Deswegen habe ich seine Aussage nicht verstanden, was er erwartet hat, dass er einen Top-Spieler hat, der einfach dann sagst du, spiel vorn Cross, spiel Rückhand Cross und morgen gewinnst du dir die Turniere. Das wird es ja nicht gewesen sein. Also du musst doch wissen, worauf du dich einlässt.
Ja, ich bin da auch etwas überrascht über diese Aussage, die du dann auch öffentlich tätigst. Also da muss ja schon vorher so viel Sand im Getriebe gewesen sein, dass du halt dich zu so einer emotionalen Aussage eigentlich hinreißen lässt, weil wenn du doch, genau wie du sagst, wenn du weißt, du hast vielleicht einen Berg an Problemen vor dir, du willst die abarbeiten und sagst, okay, wir gehen das jetzt an und so, da kommst du doch nicht nach ein paar Wochen darauf, so ein Statement rauszuhauen, um im Endeffekt ja so ein bisschen die Beziehung damit eigentlich zu killen, weil
es ja, und du hast doch vorher mit dem Spieler schon gesprochen,
genau.
Du musst doch vorher herausfinden, passt das, wo sind die Probleme, wie kann ich dir helfen?
Genau.
Deswegen ist es für mich unverständlich, was da passiert ist.
Ich meine,
klar, man kriegt wahrscheinlich auch nur die Hälfte mit jetzt über das Internet, aber das ist für mich schon sehr, sehr eigenartig, ja.
Ja, ich sehe es ähnlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, jetzt im Fall von Zverev, dieses immer wieder zurück zu der Familie und wie auch immer. Ich meine, man muss ja auch sagen, also Familie Zverev mit allem drum und dran, die war natürlich auch unfassbar erfolgreich. Das darf man mal nicht vergessen. Ja, also wir meckern hier wirklich die letzten 0,1% raus. Ja, die sind jahrelang Top 5 und haben sehr, sehr, wahrscheinlich ist er der beste Spieler, der bisher keinen Grand Slam gewonnen hat in der Geschichte des Tennis. Ja, mir fällt gerade keiner ein, der mit seinen Erfolgen bei den Tausendern und wie auch immer und Grand Slam Finalteilnahmen und so eine Konstanz noch keinen Grand Slam gewonnen hat. Da fällt mir keiner ein. Und das ist schon ein beachtlicher Erfolg, ja. Und auch da muss man natürlich auch mal sagen, aber ja, will man vielleicht noch den nächsten Schritt gehen, ist dann vielleicht eine Änderung notwendig. Ich bin da auch skeptisch, ob der Zverev sich da weiterentwickeln kann in seinem Umfeld. Bei Tsitsipas sehe ich das ganz genauso, weil da, finde ich, ist die Beziehung zu seinem Vater, zumindest das, was man von außen sieht, nochmal explosiver.
Ja.
Nochmal
explosiver. Ist ja viel temperamentvoller. Der
Zverev
Senior ist ja sehr ruhig. Und
genau, ich habe das Gefühl, dass der seinen Sohn auch schon nochmal dann hinter den Kulissen auch nochmal richtig zusammenfalten kann. Beim Vater vom Tsitsipas kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber vielleicht täuscht man sich ja auch.
Ja, ich glaube, du hast es eben schön gesagt, ne? Also, das ist schon eigentlich eine geile Erfolgsgeschichte, so ein Family-Business und die bringen dann da zwei, also jeweils Zverev und
der Tsitsipas
Familie so tolle Spieler raus und
Richtig.
Die haben das in der eigenen Familie. Und wir reden von außen immer, ja, die müssen was verändern, die müssen was verändern. Vielleicht wollen die gar nichts verändern, weil die denken sich so, Alter, ich bin hier die drei der Welt, der Zverev, hab zwar noch keinen Grand Slam gewonnen, aber ich habe eine unfassbare Karriere hingelegt. Was wollt ihr von mir?
Ja.
Also,
richtig.
Irgendeine 50 der Welt, die wird nicht voll gelabert. Such dir mal einen neuen Trainer, weil du bist ja nur die 50 der Welt.
Genau.
Ja. Das ist immer nur bei denen natürlich und es ist halt auch sehr unfair, muss man ganz klar sagen, für diese Spieler. Ne? Auch Tsitsipas, ja, der war jetzt so lange in den Top 10 und jetzt ist er irgendwo, wahrscheinlich ruft er gerade nicht sein bestes Niveau ab und hat eine kleine Flaute. Okay, aber andere Spieler würden sich die Finger danach lecken, 30 der Welt zu stehen.
Richtig.
Man glaube, es ist einfach nur, man traut denen, eigentlich muss man als, müssen die das als Kompliment sehen, man traut ihnen halt zu, dass sie zu viel mehr fähig sind.
Ja.
Das ist eigentlich die
Sache. Ja, man tut so zu wissen, als ob man weiß, was das Potenzial ist und was wäre, wenn ein Trainerwechsel ist.
Genau das gleiche vielleicht bei so einem Shapovalov und Ozil, vielleicht sind die happy mit dem, wie es ist. Die haben ein Top-Leben, die stehen Top 20 in der Welt.
Ja.
Haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und denken sich so, das, was ich spiele, ist geil, ich komme in den Turnieren weit, ich spiele alle großen Turniere mit, was wollt ihr von mir? Ne?
Das kann sein, aber auch da wieder spannend zu beobachten, wie es da weitergeht. Vor allem irgendwie bei Tsitsipas, da habe ich so das Gefühl, da funktioniert gerade gar nichts richtig seit geraumer Zeit.
Er ist ja auch wieder in Toronto erste Runde ausgeschieden.
Genau.
Und hat, glaube ich, jetzt in Cincinnati ist er noch drin. Ich meine, er müsste heute spielen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich muss nachschauen.
Dann musst du gleich mal gucken, genau.
Ja.
Also, das sind die beiden prominenten Fälle mit ihren Trainern. Spannend auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Genau. Jetzt hast du ja schon gerade gesagt.
Entschuldige, ich bin, der ist auch in Cincinnati, ist er auch schon.
Ich glaube, in der zweiten Runde, ne?
Erste Runde hat er gewonnen. Hatte Rast erste Runde, hat er gegen Marojan gewonnen und dann hat er verloren gegen Bonzi.
Ja.
Also schon zwei sehr dünne Turniere, klar, muss man einfach so sagen, ne?
Die muss man so sagen, ja. Toronto.
Aber ganz kurz, drittes Beispiel, Rune, Holger Rune.
Ach, stimmt,
der, in der Vorbereitung, ich glaube, vor Washington hat er mit Agassi trainiert, also sein Team weiterhin. Sein Jugendtrainer ist ja wieder dabei und hat jetzt den Fitnesscoach von Sinner dabei, diesen Pancini.
Mhm.
Den hat er mit im Team. Und wurde dann gesichtet mit Agassi eine Woche vor Washington und hat da trainiert und hat berichtet, wie toll er das fand mit Agassi und dass es so inspirierend ist. Aber auch der soll jetzt keine Trainerrolle einnehmen, sondern auch eher so eine Mentorenrolle. Der wird vielleicht nochmal bei den US Open dabei sein, hat er gesagt.
Okay.
Also zu Rat und Tat zur Seite stehen. Aber auch da, ich glaube, das sieht halt für die Medien immer toller aus, als es letztendlich ist. Ich glaube, der Einfluss kann nicht so groß sein, dann in einer Woche da so ein bisschen inspirierende Worte zu sagen. Ich glaube, an harter Arbeit und am Training kommt man eben nicht drum rum. Da reicht es nicht, einfach nur ein paar nette Worte zu sagen.
Ja.
Deswegen verspreche ich mir da jetzt auch nicht viel von. Sondern ich glaube, der Rune hat ganz andere Dinge, die er auf dem Platz, also dass er einfach, oft einfach irgendwie nicht so 100% fightet und so ein bisschen locker lässt und ein bisschen crazy im Kopf ist. Und ich glaube, daran muss der halt richtig hart arbeiten. Da reicht es nicht, sich eben mal kurz Agassi für eine Woche zu holen, der dann ein paar nette Worte.
Was halt noch interessant hatte, der Rune, Rune hat das ja gesagt, dass er sich natürlich nicht an die Matches von Agassi erinnern kann, weil er erstens da noch gar nicht gelebt hat und zweitens er viel zu jung war. Ich meine, wann hatte Agassi sein letztes Match? Ich meine 2006, ich bin mir jetzt nicht sicher, gegen Benjamin Becker
beim US Open. Ja, und der ist 2003 geboren, der Rune.
Ja, und da kann er sich natürlich nicht dran erinnern. Das heißt, für ihn ist das natürlich auch nicht so ein Vorbild. Weil,
ja, aber er drückt so aus, ist so ein bisschen komisch.
Ja, also ist ja nicht so ein richtiges Vorbild, weil er kann sich ja nicht an den erinnern. Ja. Das ist wahrscheinlich jemand anderes, sei es vielleicht ist es der Djokovic oder Nadal oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ist man da jetzt schon in einer Generation angekommen, die können sich gar nicht mehr an die, an die 90er Zeit erinnern mit den legendären Spielern.
Aber auch da interessant, ne? Also der Rune scheint ja auch viel zu verändern wollen. Seine Mutter ist ja auch gar nicht mehr in der Box zu sehen.
Mhm. Ja, abwarten.
Also jetzt zumindest seit einem längeren Zeitraum nicht mehr. Und jetzt eben mit dem neuen Fitnesscoach, da bin ich mal gespannt, ob das in welche Richtung das geht. Also er scheint ja sehr hungrig zu sein, muss man ihm mal lassen.
Ja, wenn man ihn ja auch sieht, da denkt man halt auch, so spielerisch, er hat ja alles, er kann alles, aber bei ihm ist wahrscheinlich die größte Schwäche vielleicht auch das Mentale.
Ja.
Bleibt abzuwarten, auch da. Auch ein spannendes Ding. Vielleicht wird es ein Spieler, wo man so irgendwann mal sagt, ey, der hat eigentlich nie alles rausgeholt. Man hat sich sehr viel von ihm versprochen.
Mein heißer Tipp ist immer noch, dass es vergleichbar ist wie damals Federer Nadal. Das sind jetzt so Sinner und Alcaraz.
Ja.
Und der Djokovic kam ja dann spät.
Ja,
und so glaube ich, dass nämlich auch bei Rune, dass der einfach so sehr darunter leidet, dass er eigentlich weiß, er könnte da sein.
Ja.
Und wird nicht so geliebt wie die beiden.
Wird er auch nicht.
Wird er nicht. Und das wird ihn so anspornen, da einfach irgendwie nochmal, irgendwie ranzukommen. Kann ich mir gut vorstellen.
Toronto jetzt.
Toronto.
Das Tausender, da wurde der Termin ja, ich glaube, vorverlegt. Und das hat gestartet am 27.07., also eigentlich kurz nach Wimbledon gefühlt. Und deswegen hat es natürlich auch Absagen gehagelt bei diesem Turnier.
Ja.
Sinner nicht dabei, als eins der Welt, Alcaraz nicht dabei und Djokovic haben drauf verzichtet.
Ja.
Da wurde schon gesagt, das ist das unattraktivste Tausender-Turnier, das es gibt. Sogar bei dem Turnier selbst haben Spieler gesagt, wie jetzt Morfis, dass es irgendwie terminlich für ihn nicht passt. Er könnte aufgrund seines Alters, weiß er sowieso nicht, ob er nächstes Jahr noch spielt.
Ja.
Aber auch wenn er spielt, wird er nicht spielen.
Mhm.
Ist die alte Leier. Der Turnierkalender ist zu voll. Ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt nicht aufmachen.
Ja, und ja. Die Tausender sind länger.
Und die Tausender sind länger. Sinner hatte auch schon gesagt, er würde sich freuen, wenn die Tausender wieder eine Woche sind und nicht wie jetzt 10 Tage oder mehr mit Quali. Er weiß, dass die Fans sich drüber freuen, weil sie natürlich dann mehr sehen, aber er selber findet das natürlich alles sehr, sehr lang und es zieht das Ganze nochmal in die Länge, beziehungsweise Termine mussten sich verschieben. Und ja, ist natürlich für so ein Turnier echt bitter. Und man hat es irgendwie auch, finde ich, ich meine, ich habe jetzt keine Zahlen gesehen, aber an den Zuschauerrängen gesehen, wenn halt die Big Three nicht kommen, jetzt die aktuellen Sinner, Alcaraz und Djokovic, dann ist das Stadion bei manchen Menschen, es war halt irgendwie, da habe ich mir gedacht, ey, ich komme sofort, gib mir ein Ticket, ich bin da.
Mhm.
Leer, das Stadion. Ja, aber Toronto. Hast du da ein Highlight?
Habe ich dann Highlight?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich fand's langweilig.
Ja,
ich ganz also hart.
Wir können ja, wenn du willst, einfach mal das Tableau so ein bisschen durchgehen.
Ja,
und
dann
können wir die einzelnen Spiele. Also, Zverev haben wir eben schon angesprochen. Zverev hat ein Halbfinale gegen Khachanov verloren. Ich habe mir seine Matches angeguckt. Wollen wir mal ein bisschen jetzt über sein Spiel reden?
Ja, mach mal.
Du hast ja eben schon gesagt, also klar, es war jetzt noch keine große Veränderung zu sehen.
Ja.
Ist auch immer die Sache, er denkt ja jedes Match dann sofort, er muss anders spielen.
Genau.
Jetzt muss ich schon ein bisschen vorweggreifen und sein Match aus Cincinnati ansprechen, was er gestern hatte gegen Nakashima. Das war folgende Situation. Es stand 6-4, 5-4, Break vorne und dann wurde aufgrund von Regen abgebrochen und am nächsten Tag weitergespielt.
Ja.
Das heißt, sie sind auf dem Platz und haben sich eingespielt für eventuell nur ein Aufschlagspiel. Und der Zverev hat aufgeschlagen und liegt direkt 0-30 hinten, nämlich Aufschlag, Return und der Ball fliegt lange an die Grundlinie und er spielt eine Vorhand weit ins Aus, zweimal.
Ja,
schlecht bewegt, schlechte Vorhand, zweimal aus, 0-30. Dann der Punkt bei 0-30 ist ein unglaublich langer Ballwechsel. Der Zverev steht ganz weit hinten, spielt den Ball wieder einfach nur rein, verwaltet das Spiel und der Nakashima ballert drauf, macht Druck, macht Druck, macht Druck. Und ich wusste, der wird gleich einen Fehler machen. Mhm. Was passiert? Nakashima macht einen Fehler. 15-30, danach 3 Service-Winner.
Ja.
Und vorbei. Zverev gewinnt 6-4.
Ja.
Es ist. Also ich weiß nicht, wie viele Matches ich schon gesehen habe, die genau so laufen.
Ja.
Das ist dieser eine Punkt bei 0-30, der eigentlich das Spiel entscheidet.
Ja.
Ja. Und wir haben ja gestern schon kurz drüber geredet. Du hast es ja, glaube ich, auch ganz gut zusammengefasst. Nicht der Zverev ist das Problem, weil der gewinnt ja die Spiele, sondern die anderen sind das Problem.
Ja, und damit meine ich, das wollte ich ja vorhin sagen, damit meine ich im Endeffekt, wir hatten jetzt schon ein paar Beispiele gesehen, wie jetzt, wie gesagt, Wimbledon, Rinderknecht. Auch andere Beispiele noch, ja. Taylor Fritz, der es auch vormacht. Ich meine, klar, ist ein Top-10-Spieler, ja. Aber wie man Zverev schlagen kann oder wie man gegen ihn spielen muss. Und für mich ist die schlechteste Variante, ist, wenn du glaubst, gegen ihn von der Grundlinie mitspielen zu wollen. Dafür ist er einfach zu stark. Und der Nakashima macht das für mich einfach. Er ist für mich einfach da. Also entweder kann er es nicht umsetzen, das kann ja auch
sein. Das glaube ich nämlich.
Er kann es nicht umsetzen, aber das erwarte ich irgendwie dann doch schon mal, ja. Aber er geht ins Match rein, er spielt seinen Stiefel, der einfach, wenn man mal ehrlich ist, alles so ein bisschen schlechter ist als das, was Zverev macht.
Ja.
Ja. Da kannst du nicht gewinnen.
Aber weißt du, wenn er wenigstens bei 0-30 dann mal was anderes machen würde, sagt, okay, ich gehe jetzt volles Rohr auf den Return drauf, ich riskiere alles.
Genau.
Oder ich versuche irgendwie ans Netz zu kommen. Oder ich logge ihn vor, ich mache jetzt was Verrücktes in diesem Punkt.
Ja.
Irgendwie um diesen Rhythmus. Nein, der spielt einfach stur den Ball einfach rein, bis er den Fehler macht. Der Zverev macht den nicht.
Genau.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich war so sauer vom Fernseher, als ich das gesehen habe. Wirklich.
Ja, es ist.
Und dann, ich wusste, jetzt wird der mit einem Aufschlag das Ding holen. Genauso ist es wieder passiert. Und der
holst dann. Ja. Naja, bleiben wir bei Toronto. Genau. Also, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe es auch gerade eben schon gesagt, ein bisschen langweiliges Turnier. Waren jetzt wenig Matches, die mich wirklich vom Hocker gehauen haben. Zumal muss man ja auch sagen, mit der Zeitverschiebung habe ich jetzt auch nicht alles gucken können. Ich habe mir natürlich immer die Highlights angeguckt. Aber ist irgendwie, erinnert es mich an das Paris Masters, das so spät ist. Da gibt es immer einen Überraschungssieger und jetzt auch, ich meine, wir hatten im Finale Khachanov und
Ben Shelton.
Hätte ja vorher, sage ich mal, auch keiner drauf getippt.
Ja gut, ich sag mal, zu Khachanov kann man sagen, also in Toronto muss der Boden wohl sehr, sehr schnell sein.
Ja.
Ja, es ist unglaublich schneller Hardcourt. Das liegt dem natürlich, ne?
Ja.
Weil das ist so ein großer Aufschläger, siehst du dann auch, dass genau diese Spieler da eben sich dann gut durchsetzen können. Und er hat halt immer seine ein, zwei Turniere im Jahr, bei denen er beim Tausender weit kommt oder auch gewinnt. Und da holt er seine Punkte. Und dieser schnelle Belag des Tausender in Paris Indoor hat er ja auch schon mal gewonnen.
Ja.
Liegt ihm einfach.
Ja.
Von daher, der hat einfach sau souverän die Gegner vom Platz geschossen, mit so aggressiv gespielt. Ben Shelton, natürlich, seine Spielweise passt auch super zu dem Belag.
Ja.
Er schlägt so unfassbar auf. Ja, und was kann man zu Ben Shelton sagen, ne? Also, es ist ein Spieler, der sich permanent weiterentwickelt. Der hat eine unglaublich gute Einstellung auf dem Platz. Du siehst den nie irgendwie abschenken, du siehst den nie schlecht drauf, du siehst den immer fair, wenn er verliert. Mhm. Macht dem manchmal ein bisschen zu viel Show. Aber ich muss sagen, ich respektiere ihn dafür, dass man das Gefühl hat, dass er immer an seinem Spiel arbeitet, mit seinem Vater, mit seinem Team. Der ist immer damit beschäftigt, sein Spiel weiterzuentwickeln. Wenn man Trainingsvideos sieht, auch jetzt, wie er sich auf den Sand eingelassen hat. Normalerweise die Amis, wenn man auch diesen Nothing Major Podcast von Query und Isner, die sagen, die haben die Sandplätze so früh einfach laufen lassen, die hatten keinen Bock auf Sand, wollten sich nicht darauf einlassen, hatten keine Lust drauf.
Ja, ja.
Der hat die komplette Sandplätze so mitgenommen. Der hat in München gespielt bei 5 Grad.
Ja.
Der will einfach dann lernen, da zu spielen. Und der nimmt es richtig an und versucht dann, sein Spiel anzupassen. Und deswegen glaube ich, der hat das Talent dazu und der sieht man auch, dass er sich immer weiterentwickelt. Ja. Und dann gewinnt er so ein Turnier.
Unterschreibe ich komplett auch. Ich finde auch bei ihm beeindruckend, dieses konstante sich verbessern wollen. Und er zeigt es auch. Ich finde, sein Spiel ist deutlich stärker geworden. Und man hat es ja auch danach gesehen, was es ihm bedeutet hat. Klar, jeder würde sich die Finger danach lecken, mal ein Tausender zu gewinnen. Was es ihm bedeutet hat, mit seinem Vater sozusagen auf der Tribüne diesen Titel gewonnen zu haben, wie sie gefeiert haben. Ja, klar, ist natürlich nicht das allerbest besetzte Turnier, aber trotzdem Tausender gewonnen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Was sagst du denn hier zu hier unserem Youngster von Seca? Erste Runde raus in Toronto und ich glaube zweite Runde raus in Cincinnati. Durch eine Aufgabe hat er die erste Runde gewonnen. Gegner Davidovich Fokina hat aufgegeben. Glaubst du, der Hype ist einfach zu groß und man erwartet schon zu viel von ihm?
Ich weiß genau, was du sagen willst. Es erinnert mich an alle jungen Spieler, die wie auch ein Sinner.
Ich wollte sagen, Sinner, ich war mir sicher, dass du Sinner sagst.
Ja, ein Sinner, auch ein Alcaraz, die am Ende der Saison, wenn es langsam in die zweite Saisonhälfte geht oder so, sagen, ich meine, wir gehen so langsam auf den Herbst zu, dass der Tank leer ist bei denen. Der Tank ist leer.
Erste richtige Saison.
Genau. Der Fonseca hat am Anfang gespielt, das war nicht mehr normal, ja. Und ich erinnere mich dran auch, dass Alcaraz hatte das die letzten zwei Jahre gesagt, dass er zum Herbst hin einfach der Tank bei ihm leer ist. Der Sinner hatte das auch schon mal gesagt, ja. Und ich glaube, das müssen die noch lernen. Auch die Belastung müssen sie vielleicht noch mal irgendwie lernen, damit umzugehen, ja. Und ich glaube, dass bei ihm einfach der Tank ein bisschen leer ist und der Hype ist natürlich, ich sag mal, auch nicht zu schätzen, der mentale Druck, den du da auch hast. Ja, ich meine, wenn er irgendwo in Südamerika spielt, da hast du das Gefühl, das Stadion
fliegt komplett aus. Ja, aber überall, ne? Das ist ein richtiger Publikumsmagnet. Ja.
Und deswegen gib dem mal eine Pause, gib dem mal eine Vorbereitung und gib dem mal ein bisschen mehr Erfahrung und dann, der hat alles. Der hat alles, um ein Top-10-Spieler zu sein.
Aber ich muss sagen, ich habe seine Spiele gesehen und vielleicht liegt es auch dann auch daran, dass der Tank ein bisschen leer ist und man dann nicht mehr so optimal zum Ball steht, dann reicht ja wirklich ein mini kleiner Schritt, wenn du nicht gut stehst und dann bei dem Tempo ballert er rum und schießt den Ball ins Doppelfeld. Aber er hat schon sehr, sehr viele unnötige Fehler gemacht in seinen Matches. Also da habe ich mir schon gedacht, so hoi, das ist schon auch ganz schön wild.
Ja.
Hat mich schon sehr auch an Sinne erinnert, Anfang seiner Karriere. Der hat auch rumgeschossen ohne Ende. Die Gegner haben den Bell nur hinterher geguckt, aber ist halt mehr aus als drin.
Ja,
ich glaube aber auch, dass er das lernen wird. Das glaube ich auch.
Ja, und muss ihm einfach ein bisschen Zeit geben. Das denke ich auch.
Ja, nächster prominenter.
Ich weiß, auf wen du kommen willst.
Medvedev.
Ja, richtig.
Medvedev, der erste Runde Rast hatte, dann hat er gegen einen Tschechen knapp gewonnen, der nicht mal unter den ersten 100 ist. Und hat dann gegen Popperin verloren und hat ja dann, war eine ganz interessante Szene, als er vom Platz ist, hat er seine Tasche liegen lassen auf dem Platz und ist einfach vom Platz gelaufen und hat die Tasche nicht mitgenommen.
Ja.
So nach dem Motto, ich höre auf oder das war's jetzt für mich. Was ich extrem, wo ich dreimal hingucken musste, als ich das gesehen habe, ich sehe nicht richtig. Der hat angefangen mit seiner Vorhand und mit seiner Rückhand so einen Seitwärtsdrall zu spielen. Also er hat nicht mit über den Ball gezogen, dass der Ball Vorwärtsdrall bekommt, sondern er hat so einen Drive gespielt und hat den Ball so geschoben, dass der Ball sich so seitlich dreht.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt.
Ja, sozusagen nicht von unten nach oben, ja, sondern so von rechts nach links bei der Vorhand. Vorhand
genau,
so
ungefähr, ja, ja, genau.
Dass der Ball sich halt so seitlich, ja, einen seitlichen Drall bekommen
so, 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 so ein Drive gespielt und dann dachte ich so, was ist das denn jetzt?
Und das also, habe ich auch Trainingsvideos gesehen, da habe ich gesagt,
der geübt, ja.
Ja, ja,
und der gibt so diesen YouTube, diesen Carousel. Ja. Und er hatte mit ihm gespielt und hatte das Ganze aufgenommen und gefilmt. Er hat gemeint, ey, diese Vorhand, das ist ganz komisch, was der da spielt. Das ist so ein Slice und so, man muss sich da voll dran gewöhnen.
Ja, ja.
Aber, also damit kannst du ja keinen Gegner ausschalten. Das reicht ja nicht. Ja, also beim Herrentennis, das kannst du vergessen. Du
genau, ja, also das ist natürlich irgendwo auch ein Schlag, wo ich mich frage, was macht er da? Weil,
also völlig, ich glaube, genau das Gegenteil muss er machen. Er muss viel aggressiver spielen und ja, nicht noch mehr aus Tempo rausnehmen aus seinen Schlägen.
Ja. Das sah sehr merkwürdig aus. Und also ich finde auch die Reaktion da, das ist so, ich weiß immer nicht, wie viel Show dahinter ist oder wie auch immer, dass er dann da seine Tasche auf dem Platz liegen lässt und dann verlässt. Ich finde das irgendwie, es gibt Leute, die feiern das, ja, ich finde das irgendwie total daneben.
Ich glaube, es ist brutaler Frust einfach bei ihm.
Ja.
Brutaler Frust. Der hat jetzt auch bei seinem Match in Cincinnati
Hat er auch ganz früh verloren. Also erste Runde verloren gegen Alex Walton.
Ja, und hat dann auch mit der Box Alex diskutiert, ohne ja, Ende und war richtig. Also ich glaube, da kommt auch nochmal ein Gong jetzt, entweder noch vor den News Open oder danach, dass der auch was ändern wird, weil so kann das ja bei dem auch nicht weitergehen. Nee. Der verliert jetzt auf Hardcourt, wo er war früher der Meister auf Hardcourt. Richtig. Der hat alles gewonnen, was man gewinnen kann auf Hardcourt. Der war unschlagbar auf Hardcourt. Jetzt verliert er erste Runde, ja, bei den Turnieren.
Auch, genau, sein Spiel nicht weiterentwickelt für mich und die wissen, wie man ihn knacken kann. Ja,
ja, haben wir ansonsten noch irgendwas Interessantes zu Toronto?
Also ich nicht.
Ich gehe hier gerade nochmal das Tableau durch.
Guck
aber
mal durch.
Da war jetzt wirklich nichts dabei, bei dem ich sagen würde, das war irgendwie, hat mich überrascht, war ein krasser Sieg.
Ja.
Das war echt, wie du sagst, das war das langweiligste Tausender, was ich
ja, also wie gesagt, auch die Matches waren für mich jetzt kein Banger dabei. Aber das ist halt auch das Problem, wenn man halt den ganzen Tag nur von Sinner und Alcaraz redet. Man denkt immer so, scheiße, die beiden sind nicht dabei. Das kann kein geiles Turnier werden. Aber es fehlen mir halt einfach so ein bisschen die Highlight-Matches. Die habe ich halt nicht gesehen. Ja, man sieht trotzdem auch da, vielleicht auch mal zurückzukommen, auch Musetti hat Probleme nach Verletzungen. French Open hat ja eine geile Sandplatzsaison gespielt. Cincinnati auch früh raus, glaube ich. Kommt auch nicht so richtig wieder in Tritt. Also man sieht, es ist alles so eng beieinander für mich, wenn Sinner, Alcaraz nicht spielen, Djokovic, dann kann das Turnier jeder gewinnen. Ja. Cincinnati, ich bin gespannt, wer das holt. Ja, ich meine, Sinner und Alcaraz sind dabei, aber könnte auch passieren, dass Ben Shelton ja ganz früh rausfliegt, ja, und wie auch immer.
Was ist eigentlich mit Jack Draper, fällt mir gerade ein. Ist der wieder verletzt?
Ja,
ich habe den auch bei den Turnieren nicht
gesehen. Ich meine, dass der verletzt ist, dass der aktuell nicht spielen kann.
Okay.
Ja,
ja, ja, Cincinnati.
Cincinnati.
Da sind ja Sinner und Alcaraz wieder dabei, haben sich wieder zurückgemeldet.
Genau, bei unter brutalsten Temperaturen, die da teilweise spielen. Ja. Also da gibt es viele Videos, wo die Spieler kurz vorm Kollabieren sind, haben wir vorhin schon angesprochen. Rinderknecht, der schon da auch körperliche Probleme hatte und andere Spieler ja auch. Ja, die beiden Überraschungen, ich glaube, Tsitsipas ja, haben wir schon gesagt, früh rausgeflogen, Cincinnati.
Mhm.
Medvedev, erste Runde rausgeflogen.
Mhm.
Sinner und Alcaraz
souverän durch bisher?
Würde ich nicht sagen, dass sie durchmarschieren, aber souverän durch.
Ja.
Djokovic hat zurückgezogen, ja, auch das Turnier, das 2000er in Folge. Er spielt direkt die US Open. Ja, man hat ihn aber schon am Trainieren sehen. Der Mann ist für mich auch ein Phänomen, weil der kommt zu den US Open und wird wahrscheinlich wieder ins Halbfinale kommen. Nach so wie der drauf ist, mental. Ja. Zu Cincinnati. Zverev haben wir gerade angesprochen.
Ja.
Mit seinem Match gegen Nakashima. Ja, glaubst du, es reicht bei, ich meine, ich muss ja sagen, Zverev ist ja grundsätzlich, kann man schon sagen, ja gut drauf. Ja, Toronto, ja, Halbfinale kann man ja mal machen. Und jetzt hier Cincinnati, glaubst du, er kann Alcaraz und Sinner auf Hardcourt wehtun?
Ja, jetzt spielt er erstmal, also erstmal um die Frage zu beantworten, nein, glaube ich nicht.
Ja.
Glaube ich definitiv nicht. Und er spielt hier jetzt im nächsten Match entweder gegen Lehetschka oder Shelton.
Ja.
Und
das könnte die erste Werbungsrunde
werden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn der Shelton die Form mitnimmt, dass er das gewinnt und dann wird es schon ein sehr, sehr hartes Match. Sehr,
okay,
sehr hartes Match, ja,
ja, ja, ja.
Und danach würde dann höchstwahrscheinlich Alcaraz warten und dann nochmal Sinner im Finale. Also das Turnier zu gewinnen wäre schon krass. Deswegen glaube ich, hat er da sehr schlechte Karten bei dem Turnier, muss ich ehrlich sagen, ja.
Okay.
Ja, was? Ansonsten ein Überraschungsspieler, Atmane,
ja,
der Franzose, hat sich durchgesetzt gegen Taylor Fritz. Ja, auch wieder sowas. Das glaubt man nicht, ne? Das ist an vier gesetzte Fritz, da kommt einer an,
ja,
der
ja.
136 in der Welt steht und der kann dann einfach sich mal ins Viertelfinale spielen bei einem Tausender. Das ist so absurd. Das haben wir in den letzten Jahren einfach gefühlt halt nie gesehen, sowas, ne? Ja, dass so ja. Spieler, das zeigt einfach erneut, wie eng das unter den ersten 100, 200 oder 300 ist, dass da Spieler, sobald, wenn die mal die Chance kriegen, dann auch wirklich weit kommen können.
Ja, ja.
Dass da wirklich so viele, ja, sich gegenseitig, also, schlagen können, dass sie so weit kommen. Dann auf jeden Fall guter Erfolg. Rune ist im Viertelfinale.
Mhm.
Spielt jetzt gegen Admane. Und ja, unten Rublev gegen Alcaraz. Rublev ja auch. Ne? Ist einfach so ein unglaublich solider Spieler, wobei ich mir immer denke, es reicht dann nicht für den.
Ja, ich glaube, er hat es ja noch nie weiter in einem Grand Slam als Viertelfinale geschafft. Ja. Hatten wir ja schon mal im Podcast. Ist ja so der Mr. Viertelfinale, ja. Ich habe ein Match gesehen, da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, da kommt Jannik Sinner nach einer längeren Pause nach Wimbledon, kommt so nach Cincinnati, spielt erste Runde gegen Diego Galán. Heißt der Diego? Ja. Der hat ihn so vernichtet.
Ja, das habe ich gesehen.
Das war wirklich Körperverletzung. Gesehen, ja. Der hat ihn, glaube ich, in unter einer Stunde 1-1 gedrückt. Ja. Und der, du hast in der Reaktion von dem Galán gemerkt, der hat immer die Schultern hochgezogen, ja. So von wegen so, was macht der hier mit mir? Ja. Der hat so absurd gespielt. Ja.
Aber ich habe das Match, ich musste wegschalten. Ich habe dann ein anderes Match währenddessen angemacht.
Ja, ich weiß gar nicht, welches
es war. Weil, ich muss ehrlich sagen, mir macht das keinen Spaß, ihn dann zu gucken.
Echt, ja?
Mir macht das keinen Spaß. Es ist zwar natürlich dann beeindruckend, dass der aus jeder Lage schießt und sich so unglaublich bewegt. Die haben ja schon mal gesagt, das ist wie so eine Schiene, die man an der Grundlinie so gespannt hat.
Ja.
Und der, wie so ein Schlitten, fährt er nach links, rechts, tschuh, so ein Roboter also. Und ist so ein AI-Roboter, die die Bälle einfach zurückschießt. Oder ja. Kennt man ja von so Tischtennis-Videos, diese Tischtennis-Roboter. Oder beim Fußball Elfmeterschießen, diese,
der Torwart.
Dieser Torwart, dieser der alles hält.
Computerroboter, ja, ja, ja.
So sieht das aus. Und es ist so irgendwie langweilig, ne? Der steht dann da und haut die Bälle rein und kriegt einen kurzen, der Ball wird mit 1000 km/h reingeschossen und klar, der schießt die weg und es ist beeindruckend zu sehen, aber es ist jetzt nicht so, macht mir nicht so Spaß zu gucken, bin ich ehrlich.
Ja, also ich fand das, muss ich sagen, das Match fand ich krass beeindruckend, weil das ist so, da lief halt alles. Und was ich halt bei ihm beeindruckend finde, ist an seiner Form, ist er, bei ihm sind das keine 50-50-Matches. Der ist so überlegen ja. Teilweise, wo du sagst, er ist vielleicht mal ein Satz 50-50. Ich meine, er hat ja gegen den Kanadier Diallo Satz bei gegen sich gehabt im Tiebreak, retourniert dann unfassbar,
gewinnt gestern den Satz 7-6. Manarino war, glaube ich, knapp 7-6 im zweiten Satz gewonnen.
Genau, zweiten Satz 7-6, aber er gewinnt alles in zwei Sätzen und irgendwo kann das ja dann kein Zufall mehr sein, sondern der ist einfach stärker. Und das sagen ja auch alle anderen, Sinner, Alcaraz sind aktuell halt die beiden Jungs, die man schlagen muss. Das sind die Besten auf der Tour.
Ja, und ich habe auch ein Video gesehen von Sinner, der auch noch ganz spät abends nochmal nach seinem ersten Match an seinem Aufschlag gearbeitet hat mit seinen Trainern.
Ja, ja.
Zeigt ja auch, wie hungrig der ist. Ne? Ja. Das betonen die Trainer ja auch in jedem Interview, dass der Typ, der treibt die an, die Trainer ja. an. Der ist so hungrig, der will immer besser werden und mehr und mehr und mehr. Ist schon krass.
Mhm.
Weiß gar nicht, wo das Level noch hingehen soll bei denen. Bei ja. dem hat man auch das Gefühl, der zeigt gar keine Schwäche. Beim Alcaraz ja schon eher, der wirkt noch so ein bisschen menschlicher, weil ja. er auch mal Emotionen zeigt oder auch mal einen schlechten Tag hat. Das hat der Sinner ja gar nicht. Und ich glaube, die beiden werden es wieder unter sich ausmachen.
Ja. Jetzt hören wir uns ja erst wieder, wenn Cincinnati vorbei ist und wir stehen kurz vor den US Open. Kannst du für dich schon mal so ein Bild zeichnen, was du dir von den US Open erhoffst? Also einerseits von, wer holt den Titel? Was glaubst du, macht Djokovic und vor allem halt auch Zverev und vielleicht die Garde dahinter?
Ja, also ich glaube, US Open ist deshalb so interessant, weil es eben ja die Saison sich zum Ende zuneigt und viele Spieler, bei denen ist der Tank dann leer und ja. können dann nicht mehr ihr bestes Tennis abrufen. Viele fahren wahrscheinlich auch hin, einfach dem Preisgeld, weil sie in der ersten Runde schon so viel Preisgeld bekommen und sind vielleicht gar nicht mehr auf der Höhe und brauchen eigentlich Pause.
Ja.
Das hast du halt zum Beispiel in Australien gar nicht. Da kommen ja alle im Top-Zustand, weil die alle aus der Vorbereitung kommen, sind frisch. Und das ist so das Turnier, wo du es gefühlt hast, vielleicht ist das Niveau sich am höchsten, aber zumindest diese Motivation und diese ja. Geilheit zu spielen ist wieder voll da. Ich finde, bei News Open ist oft das Gefühl, viele wirken einfach schon so müde.
Mhm.
Und es ist mehr so ein mentaler Kampf, diese zwei Wochen durchzustehen.
Ja.
Vor allem bin ich sehr gespannt, was Alcaraz macht, weil der hat ja bisher bei den US Open noch, hat doch die einmal gewonnen.
Hat die gewonnen,
aber ja. hat sonst immer Ende des Jahres, einfach hat er gesagt, nicht so gut gespielt.
Ja, ja.
Und ich bin gespannt, was Djokovic macht. Ja, der kommt jetzt da wieder zurück und steigt immer wieder in einem Grand Slam ein, ohne Vorbereitungsturnier. Bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, Sinner wird durchmarschieren, wenn ja. ihn nicht Alcaraz stoppt. Der wirkt so stabil. Ja, und dann ist es vielleicht eben gerade für die jungen Spieler die Chance, mal bei einem Grand Slam beizukommen, weil ich glaube, es werden sich schon viele Lücken auftun, weil eben viele Gesetzte nicht auf der Höhe sind, vielleicht rausziehen müssen oder früh ausscheiden, weil die nicht mehr komplett, komplett vollen Tank haben. Ich glaube, da ist die Chance für junge Spieler wirklich weit zu kommen.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, im Endeffekt ähnlich. Ich glaube nach wie vor, dass diese die vier ersten, also Djokovic, Alcaraz, Sinner, Zverev, da schätze ich ein, dass die so für mich gesetzt sehr weit kommen. Auch Zverev, der ist einfach sehr stabil, das hat er immer gezeigt. Und da hinten kann alles passieren. Ich sag dir, da kann jeder jeden schlagen, habe ich das Gefühl. Da bist du als Gesetz dann in der ersten Runde noch nicht mal sicher. Das ist einfach, das ist so eng. Die setzen sich dann auch nicht ab, die Gesetzten vielleicht, ja. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall viele Überraschungen sehen werden, was so das Ausscheiden von Gesetzen angeht. Vielleicht ist es auch inzwischen aber gar keine Überraschung mehr, muss man vielleicht auch mal so sagen. Aber ich sag dir auch, es würde mich ganz stark wundern, wenn wir einen fitten Sinner haben und einen fitten Alcaraz, dass die gestoppt werden von irgendjemanden. Das würde mich einfach wundern. Wenn es jemand schafft, bei einem Grand Slam über Best of Five einen von den beiden zu stoppen, wenn sie fit sind. Ich glaube, es läuft einfach auch wieder auf ein Finale Sinner gegen Alcaraz hinaus. Und ja, wir werden jetzt Cincinnati sehen. Da wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen mal so die erste Duftmarke gesetzt, wo es so hingeht. Wer ist gerade besser drauf? Aber ich sehe halt auf Hartplatz eigentlich den Sinner vorne.
Ja, ich auch. Ich glaube auch, dass der Belag dem Alcaraz zu schnell ist. Da hat der Sinner einen Vorteil für mich. Ich glaube, Sinner gewinnt.
Sinner ist da, du kannst auf Sand, kannst du halt ein bisschen zaubern mit Stopp und wie auch immer. Und das ist ja, und auf Hartplatz kannst du es auch, aber das wird halt mehr bestraft, wenn es schief geht, ne? Und deswegen glaube ich, dass wir da, ich würde mein Geld auf Sinner
setzen. Ich auch. Ja, ich wollte mich gerade fragen, was du glaubst, wer es gewinnt.
Ist halt der leichte Pick, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach über 5 Sätze für mich in seiner Form.
Also redest du jetzt von US Open oder?
Von US Open.
Achso, ich meine
jetzt aus Cincinnati. Ja,
ich glaube
beide Turniere.
Okay, okay.
Ja, das, was ich von Sinner gesehen habe, wie stabil der spielt. Ja. Aber wie gesagt, ja, Alcaraz, bei denen ist es ein Kopf an Kopf, aber ich sehe in Sinner halt ein Stückchen vorne. Ja.
Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal ja dann vor den US Open.
Vor den US Open.
Genau.
Genau. Und vielleicht haben wir auch mal Gelegenheit, weil du hattest ja, wir wollen jetzt mal nicht spoilern, aber du hattest ja Gelegenheit, ein bisschen zu trainieren mit einem aktuellen Tennisprofi, der ja bei uns gerade in der Region ist. Ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Hast ja die Gelegenheit, ein bisschen zu trainieren. Da musst du mal das nächste Mal auch ein bisschen erzählen, wie das so war.
Ja, und vielleicht kann ich ihn ja mal fragen, ob er vielleicht mal hier Gast sein will. Habe ich noch nicht gemacht.
Musst du mal machen.
Muss ich schon machen.
Ja, musst du ihm mal sagen, dass es hier der Tennis-Podcast in Deutschland ist.
Ja.
Und dass er die Möglichkeit hat, auch ein bisschen sein Image bekannter zu machen.
Ja.
Das wäre natürlich super. Okay, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.